Also wir haben der Sache Namen gegeben. Wenn wir den lokalen Fehler unter Kontrolle bringen können, nennen wir die Methode konsistent. Und wir würden annehmen, dass wir, wenn wir den lokalen Fehler halbieren, sowas brauchen wie lokaler Viertel, Fehler viertelt sich, damit wir, weil wir dann ja noch doppelt so viele Schritte brauchen, insgesamt einen globalen Fehler haben, der sich halbiert. Dahinter steckt immer diese etwas krude Annahme, dass wenn ich doppelt so viele Schritte mache, ich auch einfach eine doppelte, mein Fehler, sich mein lokaler Fehler einfach doppelt so groß wird im globalen Fehler. Das heißt, dass sich die lokalen Fehler einfach aufaddieren. Und das ist natürlich nicht komplett richtig, denn ich mache ja nicht einfach einen zusätzlichen Fehler dadurch, dass ich einen neuen Schritt mache, sondern ich starte in meinem neuen Schritt ja auch mit einem falschen Anfangswert. Das heißt, die Frage ist, welchen Auswirkungen hat das, dass ich in den späteren Schritten auch mit einem falschen Anfangswert starte. Im ersten Schritt von 0 auf 1 mache ich mit einem richtigen Anfangswert und ab dem Moment bin ich ja auch auf der falschen, bin ich ja gar nicht mehr auf der Lösung, wenn ich diesen Schritt gemacht habe. Und dass das aber tatsächlich funktioniert, das möchte ich gerne heute noch mit Ihnen beweisen, Satz 1.19. Angenommen, wir haben eine Lösung y ab nach r hoch d. Lösung des Anfangswertproblems. Wie immer, y' von x gleich f von x, y von x für alle x in AB. y0 gleich y von A. Und betrachten eine Einschrittmethode mit einer Diskretisierung a gleich x0 kleiner x1 kleiner x2 und so weiter bis xn gleich b, also auch hier ein bisschen salopp formuliert, eigentlich die Anwendung einer Einschrittmethode von x0 auf dieses x1, von x1 auf dieses x2 und so weiter. Also die Einschrittmethode kriegt gar nicht die komplette Diskretisierung, die Einschrittmethode kriegt immer nur das nächste xi und das nächste h, beziehungsweise das nächste xi plus 1, wo wir gerne drauf kommen möchten. Und wir nehmen an, dass diese Einschrittmethode, ja, also wann können wir, und wir fragen uns jetzt, wann haben wir Konvergenz von dieser Einschrittmethode? Wir wenden die Einschrittmethode an auf n solche Werte, n plus 1 solche Werte, xi's, machen wir, gehen immer von Schritt zu Schritt und fragen uns, wann hat das was mit der wahren Lösung zu tun, was da rausgekommen ist. Mit der Einschrittmethode kriegen wir yi's raus, Näherung an y von xi, die könnten wir plotten, wann liegt das wirklich nah an der wahren Lösung dran. Dann würden wir erstmal erwarten, nein, das wird wahrscheinlich nichts mit der wahren Lösung zu tun haben, wenn die Abstände zwischen den x nicht immer kleiner wird. Also wenn die nicht, selbst wenn die nicht äquidistant sind, wir werden die zumindest so wählen müssen, dass der maximale Abstand zwischen zwei Punkten, der wird immer kleiner gehen müssen. Also mit Höchstschrittweite xi minus xi minus 1 kleiner gleich h für alle i gleich 1 bis n. Und wir werden noch ein bisschen mehr annehmen, da werden wir gleich sehen, für die wir es brauchen, für was wir es brauchen. Wir werden das Ganze auch so machen, dass diese Höchstschrittweite, dass wir die ein Stück weit gleichmäßig erreichen. Für die ein c größer 0 existiert, sodass n mal h kleiner gleich ist. C mal b minus a. Das Ganze können Sie so interpretieren, dass Sie sagen, wir machen bei jedem Schritt machen wir höchstens einen Schritt weiter h, wir machen bei jedem Schritt aber auch eine gewisse Mindestschrittweite h und diese Höchstschrittweite und diese Mindestschrittweite, die Sie haben, die müssen im Quotienten beschränkt sein. Also es darf nicht sein, dass Sie hier irgendwo Punkte haben, die Sie unglaublich nah aneinander führen, während Sie an der anderen Stelle die Punkte nur ganz langsam zusammenführen. Das heißt, das ist was für diesen Satz, wo ein tatsächlicher Beweis da nicht funktionieren würde. Und das ist aber für die Praxis ist das eine sehr naheliegende Annahme. Also typischerweise würden Sie vielleicht sagen, hier mache ich irgendwo einen Schritt halb so groß wie bei den anderen Schritten. Aber Sie würden nicht sagen, Sie machen in einem gewissen Bereich, machen Sie bei der Eingitterdiskretisierung die Schritte halb so groß wie im anderen Bereich. Dann bei der nächstbeinigen Diskretisierung machen Sie die Schritte in einem Bereich 1000-mal so klein, beim nächsten Mal 1 Million-mal so klein. Also Sie dürfen zwar schon in dem einen Bereich Ihre Schritte eine feste Anzahl, einen festen Faktor kleiner machen als in dem anderen Bereich, aber Sie dürfen nicht in dem einen Bereich wirklich unendlich viel schneller gegen 0 gehen mit dem h als in dem anderen Bereich. Wenn wir das haben, dann garantiert uns der Satz, Teil A, also insbesondere für das in der Praxis am häufigsten vorkommende Geschichte, dass Sie ein paar äquidistante Schritte nehmen, dann ist das offensichtlich beides erfüllt. Dann ist n mal h ja einfach gleich b minus a. Ja, dann garantiert uns der Satz, wenn die Methode konsistent ist, dann ist es tatsächlich so wie gehofft, dieses 1 durch h, also wir wissen dann in jedem Schritt, der geht so schnell gegen 0 wie 1 durch h, wir machen 1 durch h Schritte und dann konvergieren wir tatsächlich, also jeder Schritt konvergiert schneller gegen 0 als 1 durch h, gegen unendlich geht, wir machen 1 durch h Schritte und das Produkt aus beiden bleibt, ist dann tatsächlich der Gesamtfehler und der bleibt, das heißt, das Ganze konvergiert gegen 0, auch wenn wir mehrere Schritte machen. Y von i minus y von xi, das konvergiert gegen 0, wenn die Maximalschrittweite gegen 0 geht und die Minimalschrittweite nicht noch viel schneller gegen 0 geht als die Maximalschrittweite. Ja, wenn wir das so hinschreiben, müssen wir wieder ein bisschen aufpassen mit diesen Quantoren. Soll das gelten? Also es ist vernünftig zu sagen, das gilt für jedes i. Das wäre erstmal das, was wir naiv vielleicht hinschreiben würden. Wir machen, nehmen uns unsere Lösung. Das ist irgendwo unsere wahre Lösung. Wir haben unsere Approximation hier im Punkt x0. Y0 ist die richtig und jetzt machen wir hier sowas wie ein explizites Euler-Verfahren. Und dann wäre erstmal die erste Idee zu sagen, okay, in jedem Punkt, den ich ausgerechnet habe, dazwischen habe ich ja gar keine andere Approximation an diese Lösung, in jedem Punkt, den ich ausgerechnet habe, in jedem xi, soll das, was ich vorhergesagt habe, auch tatsächlich auf der wahren Lösung liegen. Dann ist das ein gutes Verfahren. Also für jedes i soll gelten, y minus y von xi geht gegen 0. Das wäre aber ein ziemlich blödes Verfahren, wenn ich das machen würde. Denn wenn Sie sich einfach, wenn Sie das fordern für irgendein festes i, wenn Sie sich ein festes i nehmen, den i-ten Punkt, den tausendsten Punkt, den Sie ausgerechnet haben, lassen das h gegen 0 gehen, geht der tausendste Punkt, den Sie ausgerechnet haben, der hat sich, dann entfernt er sich immer weniger von dem Punkt, wo Sie gestartet sind. Das heißt, machen wir wieder die naive Vorhersage, das Wetter wird morgen so wie heute, dann würde mit dieser naiven Vorhersage, also wir sind immer so wie heute, dann wäre die tausendste Vorhersage, wenn Sie Ihre Zeitschrittweite immer kleiner machen, dann würde das y xi würde einfach konvergieren gegen yx0, weil xi konvergiert, wenn Sie den tausendsten Schritt nehmen und lassen das h gegen 0 gehen, dann sind Sie mit tausend Schritten, kommen Sie immer weniger weg von dem x0. Das heißt, hier käme man einfach raus, yi minus y von x0. Das heißt, das alleine wäre nichts wert, wenn das hier gegen 0 geht für jedes i. Sondern was Sie bräuchten, ist, dass Sie auch bei immer größeren i's, also wenn Sie immer mehr i's haben, auch trotzdem alle i's nah dran liegen an der Lösung. Das heißt, was wert wird diese Aussage erst in dem Moment, wo ich mir angucke, das Maximum über die immer mehr werdenden i's, i gleich 0 bis n. Dieser Ausdruck hier muss gegen 0 gehen. Für h gegen 0 und beachten Sie, ich schreibe die Abhängigkeit hier nicht mit rein, das n, was wir hier haben, das hängt entsprechend auch von dem h ab oder das h von dem n ab. Also das heißt, Sie nehmen hier das Maximum über immer mehr Punkte und dieses Maximum über immer mehr Punkte, also die späteren Punkte, die müssen vor allen Dingen auch gegen die wahre Funktionsauswertung gehen. Und wenn Sie bis zu einer bestimmten Stelle in der Funktion gehen wollen, brauchen Sie ja immer mehr Punkte, um dahin zu kommen. Das heißt, was wert wird diese Eigenschaft erst durch das Maximum davor? Und Teil B besitzt die Methode eine gewisse Konsistenzordnung. Also konsistent heißt, wir konvergieren auf jeden Fall schon mal. Und besitzt die ESM Konsistenzordnung P. Dann können wir auch noch was darüber sagen, wie schnell wir konvergieren. Dann gilt nämlich auch wieder das Maximum, dieser Ausdruck hier, der konvergiert nicht nur gegen 0, sondern der konvergiert schneller gegen 0 oder so schnell gegen 0 wie h hoch p. Das heißt, unsere naive Anschauung, wir machen einen lokalen Fehler von h hoch p plus 1, brauchen 1 durch h Schritte, dann haben wir ungefähr einen Gesamtfehler von 1 durch h mal h hoch p plus 1, also h hoch p, der stimmt tatsächlich. Und wir können noch ein bisschen mehr sagen, wir können dieses c auch tatsächlich charakterisieren. Und zwar mit dem c, was wir aus der Konsistenzordnung haben. Und dann ist es aber nicht einfach nur dieses c, was aus der Konsistenzordnung kommt, weil es ist nicht so, dass dieses naive Argument stimmt nicht genau. Wir haben nicht einfach, dass der Fehler, der sich addiert und wir dann 1 durch h Schritte haben und wir einfach 1 durch h mal den lokalen Fehler haben, sondern wir haben noch den Effekt, dass wir bei den einzelnen Schritten immer falsch gestartet sind. Und deswegen kommt hier noch ein Term davor, der kommt aus der Stabilitätsabschätzung und lautet e hoch c mal l b minus a minus 1 geteilt durch l. Der wird daher kommen, dass wir in den ganzen einzelnen Schritten ja immer mit einem etwas falschen Wert gestartet sind und dass dieses mit dem etwas falschen Wert starten uns nicht zu viel kaputt machen, da werden wir gerade unseren Stabilitätssatz bei brauchen. Und das ist auch der Hintergrund, warum wir dieses klein c hier brauchen. Wenn Sie sich vorstellen, das klingt ja erstmal so, als wäre das, ja, also warum sollte es mir schaden, wenn ich an einer Stelle irgendwie ganz, ganz furchtbar viele Schritte gemacht habe. Aber das ist genau das Problem. Also wenn Sie an einer Stelle übertrieben viele Schritte machen, können Sie sich damit eine übertriebene Fehlerverstärkung einhandeln, die Ihnen dann doch wieder was kaputt macht. Das heißt, Sie müssen die Schritte immer kleiner machen, aber Sie dürfen, wenn Sie die Schritte immer kleiner machen, dann haben Sie auch entsprechend immer mehr Schritte. Also wenn Sie das H äquidistant ist und machen das H kleiner, haben Sie 1 durch H Schritte. Wenn Sie jetzt als Gesamtschrittweite 1 durch H nehmen, also als Schranke für diese Dinger hier 1 durch H nehmen, für die Schrittweite, die Sie gemacht haben, dann können Sie den lokalen Fehler entsprechend immer kontrollieren mit dem 1 durch H. Und wenn Sie jetzt aber an irgendeiner Stelle so furchtbar klein verfeinert haben, dass Sie aber insgesamt nicht 1 durch H Schritte gemacht haben, sondern 1 durch H hoch 3 oder 1 durch H hoch 4 Schritte, dann können Sie an der Stelle tatsächlich, könnte es sein, dass noch was kaputt geht. Und deswegen haben wir hier in dem Beweis immer noch die Schranke mit drin. Also die Maximalschrittweite H soll gegen 0 gehen und die Minimalschrittweite der Hs, die wir machen, die soll nicht im Vergleich zum H irgendwie völligst übertrieben sein, sondern die sollen der Quotient aus beiden, soll noch beschränkt sein. Das heißt, die Anzahl der Gesamtschritte, die wir machen, die soll sich immer noch beschränken lassen. Ja, im Wesentlichen durch sowas wie 1 durch H. Ja, dieses C und das L sind die Konstanten, also das klein c ist diese Konstante hiervon und das groß C ist die Konstante aus der Konsistenzordnung und L ist die Lipschitz-Konstante aus der Generalvoraussetzung. Wir hatten ja angenommen, dass, ja, also hier brauchen wir, hier brauchen wir diese Lipschitz-Konstante, insbesondere klappt das, was wir hier machen, immer nur dafür solche f, die die Generalvoraussetzung erfüllen. Das heißt, wir haben die Lösung des Anfangswertproblems dieses hier mit einer GV, einem GV erfüllenden klein f. Und dann wissen wir, hatten wir gesehen, also die Ableitung beschränkt, dann ist das Ding Lipschitz stetig. Und dann gibt es also dieses L größer 0 und wir haben hier angenommen, wir hätten Konsistenzordnung P. Das heißt, der lokale Fehler ist kleiner gleich C mal H hoch P plus 1. Gibt es noch eine Konstante, die mit drinsteckt. Eigentlich gilt bei der Konsistenzordnung dieses H hoch P plus 1 erst für hinreichend kleine Hs. Das heißt, hier steckt noch drin und entsprechend werden wir diese Abschätzung auch nur dann hinkriegen, wenn wir so kleine Hs haben, dass wir mit dem lokalen Fehler auch die Konsistenzordnung gilt. Das heißt, diese Geschichte hier gilt erst für 0 kleiner h 0, wobei c und h 0 die Konstanten aus der Konsistenzordnung, jetzt bin ich hier fertig mit Aufschreiben, sind. Das heißt, wenn wir einen lokalen Fehler haben, h hoch p plus 1, heißt das, wir haben globalen Fehler c mal h hoch p mit noch einem Faktor mit drin, der aus dieser Fehlerfortpflanzung durch die Stabilität kommt. Das möchte ich noch beweisen mit Ihnen. Der Beweis ist relativ anschaulich. Und besteht im Wesentlichen daraus, dass wir diesen lokalen Fehler in jedem Schritt machen und in jedem Schritt aber auch aufpassen müssen, dass wir am falschen Punkt gestartet sind. Also im ersten Punkt haben wir das Problem noch nicht. Im ersten Punkt haben wir einfach nur den lokalen Fehler gemacht. Also ich beweise Ihnen das Ganze gleich für B. Der Beweis geht komplett analog in A und B und ich finde ihn einfacher aufzuschreiben bei B. Und dann kann man Hand-Waving sofort sehen, dass A auch gilt. Also beweisen B. Da wir starten mit y gleich y von x0, können wir die Konsistenzbedingung nehmen und wissen, aus der Konsistenz folgt schon mal, die Konsistenz sagt, wenn ich eben noch beim richtigen Punkt war, ist der nächste Punkt höchstens c mal h hoch p plus 1 entfernt. Also am ersten Punkt klappt das. Das ist y1 minus y von x1, da ist das y, ist an der Stelle x0 gleich dem y0. Das heißt, für den ersten Schritt können wir die Konsistenzbedingung nehmen und der sagt uns, wir sind kleiner gleich c mal h hoch p plus 1 für hinreichend kleine h's, hier immer vorausgesetzt, also sei h schon mal kleiner als h0, dann sagt uns die Konsistenz, wir sind hier kleiner gleich c mal h hoch p plus 1. Im nächsten Schritt ist es nicht mehr so einfach. Im nächsten Schritt können wir nicht mehr einfach Konsistenz nehmen, denn wir sind ja am falschen Punkt gestartet. Das heißt, die Voraussetzung aus der Konsistenz gilt nicht mehr. Was haben wir da? Haben wir uns vielleicht gleich ein Bild dazu. Wir haben die wahre rote Lösung. Wir sind an der Stelle hier, expliziter Euler ist immer so schön zu malen, haben wir unseren einen Schritt gemacht. Da können wir, sagt uns die Konsistenz, wir kriegen das Ding hier beschränkt. Jetzt können wir nicht mehr im nächsten Schritt, können wir nicht mehr die Konsistenz verwenden, denn den nächsten Schritt machen wir ja nicht von dem richtigen Punkt aus, sondern wir machen den von dem falschen Punkt aus. Und das können wir aber zerteilen in beide Teile. Die Idee ist dazu, nun, wir können ja alle Anfangswertprobleme lösen dank unserer Generalvoraussetzung. Das heißt, es gibt auch eine Lösung, die geht durch diesen Punkt hier. Wir könnten in diesem Punkt auch das Anfangswertproblem lösen und sagen, angenommen, unsere Wettervorhersage für morgen wäre richtig gewesen. Angenommen, wir könnten das Wetter morgen so definieren, dass es so ist, wie wir es vorhergesagt haben. Wie sähe denn dann das Wetter übermorgen aus? Das heißt, wir gucken uns an, wie sieht die Lösung aus, die, ein bisschen parallel, aber nicht ganz, die durch diesen Punkt, den wir vorhergesagt hätten, gegangen wäre. Und dann können wir den Fehler, den wir machen, zerlegen in zwei Teile. Der Fehler, den wir machen, der ergibt sich einmal dadurch, dass ich meinen Konsistenzfehler mache. Ich habe auf dieser grünen Kurve habe ich ein numerisches Verfahren gemacht. Ich habe die grüne Kurve nicht perfekt vorhergesagt. Und ich würde die grüne Kurve gerne mit einer anderen Steigung durchgehen lassen, damit wir tatsächlich eine Summe von Fehlern drin sehen. Ich habe meine grüne Kurve nicht richtig vorhergesagt, weil ich ein numerisches Verfahren angewendet habe. Also hier habe ich den Fehler gemacht, der gerade so ein lokaler Fehler ist. Ich habe die grüne Kurve nicht richtig vorhergesagt mit meinem numerischen Verfahren. Und ich habe den Fehler, dass die grüne Kurve ja gar nicht das Richtige ist, sondern dass ich eigentlich die rote Kurve vorhersagen wollte. Das heißt, das hier ist der Konsistenzfehler. Und das ist gerade ein Fehler, der sich dadurch ergibt, dass ich mit dem richtigen Anfangswert gestartet bin, aber ein numerisches Verfahren benutzt habe statt wahre Lösung. Und dann habe ich hier noch einen gelben Fehler, der sich dadurch ergibt, dass ich ja die falsche Kurve, das falsche Anfangswertproblem gelöst habe, weil ich morgen auf dem falschen Anfangswert stehe. Das heißt, hier habe ich noch einen Fehler durch falschen Anfangswert. Das heißt, das hier kriege ich unter Kontrolle mit meiner Konsistenzordnung und das hier ist ein Fehler, der sich dadurch ergibt, dass ich die falsche Lösung der Differentialgleichung mit dem etwas falschen Anfangswert vorhergesagt habe. Und das haben wir aber auch unter Kontrolle, dafür haben wir ja unsere Stabilitätsabschätzung. Also, das hier haben wir, was machen wir zur Berechnung von y2? Abschätzung von y2. Das entspricht Anwendung des Einzelschrittverfahrens auf das grüne Problem. Ich habe die richtige Differentialgleichung eingesetzt, z' gleich f von x, z von x, aber mit dem falschen Anfangswert zx1 gleich y1. R hoch D. Dabei mache ich wegen der Konsistenzordnung einen gewissen Fehler, nämlich diese grüne Kurve an der Stelle x2, z von x2 minus das, was ich ausgerechnet habe in meinem Verfahren, ist kleiner gleich Konstante mal HP plus 1 und ich habe den zusätzlichen Fehler, dass dieses grüne Problem gar nicht das war, was ich hätte lösen wollen. Also ich kann das interpretieren, meinen zweiten Schritt des Verfahrens kann ich interpretieren als den ersten Schritt eines Verfahrens mit dem falschen Anfangswert. Ja, das grüne Linie war gar nicht das, was ich vorhersagen wollte, sondern ich habe zusätzlich dabei da y1 im Allgemeinen y1 nicht dasselbe ist wie y von x1, ist im Allgemeinen unser grünes z nicht dasselbe wie unser rotes y. Und da haben wir aber Satz 1,16, die Stabilität, die uns sagte, wenn wir zwei Lösungen haben zu verschiedenen Anfangswerten und wir vergleichen entsprechend unser y von x2, die wahre rote Lösung, minus die grüne Lösung, die durch den Punkt gegangen wäre, den ich vorhergesagt hätte für x1, dann ist das kleiner gleich e hoch Intervallbreite, also von wo bin ich gelaufen, x2 minus x1, mal Abstand der Anfangswerte. Und die Anfangswerte wären, das wahre y ist durch y von x1 gelaufen und diese grüne Linie z, die ist gelaufen durch den Punkt, den ich als y1 vorhergesagt hatte. Und dann ist der Gesamtfehler mit Reizungleichung einfach schlimmstenfalls die Summe aus den beiden. Und alles, was ich also machen muss, ist die Summe aus diesen beiden Ausdrücken abzuschätzen. Und dasselbe passiert in dem dritten, vierten, fünften Schritt. Das heißt, genau dieselbe Geschichte gilt einfach mit 2 ersetzt durch i plus 1 und 1 ersetzt durch i. Also das heißt, insgesamt haben wir, dass y2 minus y von x2 ist kleiner gleich, wie gut wäre mein y an der grünen Linie dran, wenn es im letzten Punkt ist, wie gut ist es an der Lösung dran, die tatsächlich durch den gestern vorhergesagten Punkt geht, plus wie nah ist die grüne Vorhersage an der roten Vorhersage. Und für beides haben wir Abschätzung c mal h hoch p plus 1 durch die Konsistenz. Und für diesen Fehler hier, ich habe ein numerisches Verfahren auf die falsche Lösung angewandt, plus wie nah ist die falsche Lösung an der wahren Lösung dran, mit der Lipschitz-Stabilität abgeschätzt, ist das kleiner gleich e hoch l mal ja, x2 minus x1 ist schlimmstenfalls die Maximalschrittweite h, also e hoch l mal klein h y1 minus y von x1. Das heißt, ich bin kleiner gleich 1 plus e hoch lh mal die Konstante mal h hoch p plus 1, nehmen OBDA an, dass das c größer ist als 1, merke ich gerade, das brauchen wir hier. Ja, und jetzt können wir das Ganze so weitermachen mit dem dritten, vierten, fünften Punkt und so weiter gelten genau dieselben Geschichten. Das heißt, yi minus y von xi können wir ganz genauso abschätzen. Und beachten Sie, dass da kommt kein neuer Effekt mit rein. Yi auf yi minus 1 auf yi ist auch wieder. Wir sind auf dem falschen Punkt und machen unser numerisches Verfahren. Das heißt, unser Fehler, den wir machen, ist wieder Fehler durch das numerische Verfahren. Wie nah wären wir an der Lösung, wenn die Lösung im letzten Punkt richtig gewesen wäre, plus wie gut war die Lösung im letzten Schritt. Das heißt, yi minus yxi plus 1 ist wieder kleiner gleich c mal h hoch p plus 1 durch das numerische Verfahren, plus wie nah sind wir, also welcher Fehler kommt dadurch, dass wir den falschen Anfangswert genommen haben, der ist wieder e hoch lh mal yi minus 1 minus y von xi minus 1. Und jetzt können Sie das Spielchen weiter treiben und das Ganze entsprechend abschätzen. Das, was hier steht, das yi minus yxi minus 1, können wir wieder durch dasselbe abschätzen. Dann sind wir hier kleiner gleich c mal h hoch p plus 1 plus e mal e hoch lh c mal h hoch p plus 1 plus e hoch lh yi minus 2 minus y von xi minus 2. wir sehen, was da rauskommt. Wenn wir das Ganze immer so weitermachen, kriegen wir immer den Term C mal H hoch P plus 1 mit raus. Und wir kriegen an der Stelle hier immer noch ein E hoch LH, dann E hoch LH Quadrat, E hoch LH hoch 3 und so weiter. Das heißt, was hier rauskommt, wäre C mal H hoch P plus 1. Also bis wir ganz hinten sind, beim letzten Schritt haben wir noch einmal C mal E hoch C mal H hoch P plus 1. Und Entschuldigung, ich habe hier ja auch ein C von der Konsistenzordnung. Das mit dem OBDA aber Quatsch, was ich hier hatte. Also dieser Ausdruck hier ist ja auch kleiner gleich C mal H hoch P plus 1. Also das heißt, wir kriegen das Ganze bis runter, bis hier y1 minus y von x1 steht, dann ist es kleiner gleich c mal h hoch p plus 1. Das heißt, wir haben in jedem Summand haben wir ein c hoch h hoch p plus 1 drin. Und wir haben von hier vorne einfach nur mal 1, von hier einen e hoch lh, von diesem Term hier e hoch lh Quadrat, also e hoch 2 lh. Wenn wir bis yi minus 2 gehen und wir gehen bis zu yi minus wir gehen bis zu y1 minus y von x1 und das heißt, wir sind hier am Ende bei e hoch i minus 1 mal lh. Und wir nähern uns dem Ende der Zeit, aber ich bin auch fast fertig. Also gestatten Sie mir, dass ich unter Umständen eine Minute überziehe heute, denn das können wir jetzt einfach ausrechnen. Was hier hinten steht, ist ein Ausdruck hoch einer immer höheren Potenz. Das heißt, hier können wir die geometrische Summenformel anwenden. Das sind ja nur endlich viele, das heißt, wir müssen uns keine Gedanken machen, ob es kleiner ist als 1. Das wäre einfach c mal h hoch p plus 1. Und das ist eine Summe q hoch irgendwelche Exponenten, die immer höher werden, hoch Quadrat, hoch 3, also hoch 0, hoch 1, hoch 2 und so weiter bis hoch i minus 1. Summe von q hoch k ist 1 minus q hoch k plus 1 geteilt durch 1 minus q. Gibt hier also gleich c mal h hoch p plus 1, das e hoch lh hoch i bis i minus 1, haben wir hier Potenz, haben wir hier 1 minus e hoch lh hoch i geteilt durch 1 minus e hoch lh, drehen das rum, schreiben das so rum, der Ausdruck ja wahrscheinlich größer ist als 1, mal das c hoch h hoch p plus 1. Und den können wir jetzt recht krude abschätzen. Und, also am einfachsten schätzen wir den dadurch ab, dass e hoch lh minus 1 hätte ich gerne noch weg aus dem Nenner. Dafür schätzen wir ab, dass e hoch lh, wenn Sie das schreiben, ausschreiben als Exponentialreihe, dann wäre das e hoch lh ja lh hoch 0 plus lh hoch 1 durch 1 Fakultät plus lh Quadrat durch 2 Fakultät und so weiter, sind alles positive Summanden. Wenn Sie das abschneiden nach den ersten beiden, dann haben Sie, dass e hoch lh größer gleich ist 1 plus l mal h, danach käme l Quadrat h Quadrat durch 2 Fakultät und so weiter, x hoch k durch k Fakultät. Das heißt, dieser Ausdruck, der hier steht, ist im Nenner. Dann sind wir also kleiner gleich das hier eingesetzt, stattdessen im Nenner. Dann haben wir hier ein kleiner gleich mit dem LH im Nenner stehen. Also sind wir hier bei C mal H hoch P plus 1, 1 durch L mal H mal E hoch I mal L mal H minus 1. Und jetzt kürzt sich die H-Potenz gerade mit dem einen H hier weg. Das heißt, wir sind kleiner gleich C mal H hoch P. Und hier vorne haben wir stehen noch das geteilt durch L. Und wir haben hier stehen ein E hoch I mal L mal H minus 1. Und schlimmstenfalls ist unser i, was wir hier haben, gleich n. Also das hier ist schlimmstenfalls e hoch n mal l mal h, wenn ich das für alle i's gemacht habe. Das ist schlimmstenfalls das große n. Und das n hatten wir so vorausgesetzt, dass n mal h, dass das kleiner gleich ist c mal b minus a. Das heißt, n mal h ist kleiner gleich c mal b minus a. Das heißt, das hier ist kleiner gleich e hoch c mal l mal b minus a. Und das wäre gerade die Abschätzung, die wir beweisen wollten. Und geben Sie mir noch 30 Sekunden, dann beweise ich Ihnen auch noch Handwaving a gleich noch mit. Und wenn Sie die ganze Abschätzung jetzt machen würden mit a, dann würden Sie also bei der Konsistenzordnung, hätten Sie jetzt nicht mehr, dass in der Stelle, wo wir Konsistenzordnung verwendet haben, da ist das erste Mal, würde jetzt nicht mehr stehen, kleiner gleich eine Konstante mal h hoch p plus 1, sondern hier würde stehen eine Funktion, die durch h geteilt gegen 0 geht. Also ersetzen wir es in Gedanken durch ein kleines f, f ist schon weg, durch ein g von h, wobei g von h durch h gegen 0 geht. dann steht überall, wo dieser Ausdruck steht, steht ein g von h. Und den Ausdruck, den haben wir eh nie verrechnet. Also der Ausdruck steht hier, der Ausdruck steht hier. Der Ausdruck steht hier, tauchte hier mit der Induktion wieder auf. Und den haben wir dann direkt am Anfang schon den haben wir dann hier ganz schnell ausgeklammert. Und seitdem steht er halt einfach nur hier in der Gegend rum. Bis zu diesem Schritt hier. An diesem Schritt hier würde hier jetzt stehen g von h, eine Funktion, die durch h geteilt noch gegen 0 geht. Hier haben wir jetzt das h weggekürzt. Das heißt, was hier stehen würde, wäre g von h geteilt durch das h von hier unten. Das heißt, hier würde dieser Ausdruck hier stehen, also und das, was hier steht, wäre jetzt nicht mehr das mit einer weniger Potenz, sondern es wäre g von h geteilt durch h und g von h ist eine Funktion, die durch h gegen 0 geht. Das heißt, hier würde ein Ausdruck stehen, der auch noch gegen 0 geht und damit würde der Ausdruck insgesamt noch gegen 0 gehen. Das heißt, auf die Art und Weise geht a dann völlig analog indem sie das immer ersetzen durch eine Funktion, die durch h gegen 0 geht. Und da kommt am Ende gerade diese Funktion durch h raus, sodass der Gesamtfehler gegen 0 geht. Das heißt also, es klappt tatsächlich, wenn der lokale Fehler unter Kontrolle bleibt, dann bleibt auch der Gesamtfehler unter Kontrolle. Ja, dann entschuldigen Sie nochmal, dass ich 5 Minuten überzogen habe und ich danke Ihnen fürs Zuhören.